Natürlich kann ich dann mich da irgendwie umständlich hinfragen, in der Hoffnung, dass mir das dann auch irgendwie erzählt wird. Ja, aber ich kann nicht mehr frei agieren. Und das brauchen wir ja wiederum, weil wir uns ja als Personen auch sehr stark einbringen in unsere Prozesse. Wir sind ja nicht nur Beratungsmaschinen, die ja irgendwie Projekte machen und schlaue Fragen stellen, sondern wir geben uns ja mit unseren Erfahrungen, unserem Fühlen, unseren Wahrnehmungen stark mit ein. Und wenn ich das alles einschränken muss, weil ich hier so viele Leute kenne aus dem Laden, in dem ich hier aktiv bin, die mir alle so irgendwas erzählt haben, lähme ich mich ja in meiner Handlungsfähigkeit. Ne? Und dann bin ich eben auch nicht mehr professionell, weil ich eigentlich gar nicht zur Verfügung stehen kann.
Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast. Wir bei Become Better wollen Führung und Arbeit wirksam gestalten und natürlich auch eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Organisationsberaterin, Ausbilderin für systemische Führung und Beratung und Autorin des Wirtschaftsbestsellers The Real Book of Work. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Und ich freue mich auch, dass heute wieder einmal Thomas Bachmann bei uns zu Gast ist, denn Thomas Bachmann war kürzlich als Gastreferent bei unserer Become Better Academy und hat innerhalb unseres Zertifikatskurses Systemische Organisationsgestaltung und Führung einen halben Tag zum Thema Haltung und Beziehung gestaltet. Und das war richtig gut und intensiv. Und ich habe von einigen TeilnehmerInnen die Rückmeldung bekommen, dass es da auch ordentlich in ihnen nachgearbeitet hat. Und daran wollen wir heute anknüpfen und uns dabei auch einen Fokus setzen, nämlich das Thema Professionalität. Also was ist das überhaupt, Professionalität? Was hat es vielleicht mit meiner Haltung zu tun? Was macht es auch mit meinem Verhalten? Was sagt es aus über meine Verfügbarkeit oder auch Nichtverfügbarkeit? Ja, soweit erstmal. Schön, dass du wieder einmal da bist, lieber Thomas, und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja, hallo, ich freue mich auch. Schön, wieder bei dir zu sein.
Ja, lass uns doch vielleicht mal so anfangen. Wir sind ja hier in einem Podcast im Kontext von Organisationsentwicklung, von Führung, von Zusammenarbeit. Jetzt ist Organisationsentwicklung oder Organisationsgestaltung, kann man also auch schon aus ganz verschiedenen Perspektiven anschauen. Also ne, klassischerweise externe Beratung, aber natürlich auch interne Beratungsrollen und natürlich auch aus der Führungsrolle heraus. So, würdest du jetzt sagen, das Thema Professionalität dockt jetzt für dich thematisch vor allem bei einer dieser Rollen besonders stark an? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich für alle drei wichtig, sich damit mal auseinanderzusetzen?
Ja, ganz interessante Frage zum Einstieg. Na, ich denke, dass das für alle drei Rollen gleichermaßen relevant ist, wobei für die externen Beratungspersonen vielleicht das nochmal ein anderes Gewicht bekommt, weil dadurch natürlich sowas wie Kontakt zum Kunden, Auftritt am Markt, wie generiere ich überhaupt Projekte und Anfragen, dass da sicherlich nochmal eine wichtige Rolle spielt oder eine andere Rolle spielt im vielleicht zu internen Beratern und Beraterinnen. Aber grundsätzlich leitet sich ja Professionalität aus den klassischen Grundprofessionen ab, die wir alle kennen. Das ist die klassischen vier Fakultäten der Universitäten. Na, also die Juristerei, die Jura, die Theologie, der Lehrer, also die Pädagogik und die Medizin. Das sind ja die vier, oder Philologie war das dann, Philosophie, Philologie, woraus dann später dann Lehrer und Pädagogik und so weiter sich ableiteten, die Geisteswissenschaften also. Und diese vier Grundprofessionen oder vier Grundausrichtungen oder Fakultäten der Universitäten, wie sie immer entstanden sind, regeln ja ganz grundsätzliche Beziehungen der Menschen zum Leben und zu sich selbst. Ne? Also Theologie, die Beziehung des Menschen zu Gott, die Jura, die Beziehung der Menschen untereinander, also Recht und Regeln und sowas alles. Dann die Medizin, die Beziehung des Menschen zu seinem Körper. Und was hatten wir noch? Die letzten waren die Pädagogen, also die Geisteswissenschaftler, die Beziehung zur Kultur. So, und daraus leitet sich dann sowas wie ein Professionsbegriff ab. Das heißt natürlich, Menschen, die das machen, die können das nicht irgendwie machen, sondern da steckt natürlich gesellschaftliche Verantwortung drin, sowas wie Ethik, also ein Überbau, auf dem dann eben ein professionelles Selbstverständnis fußt, was man dann Professionslogik nennt. Also die Professionssoziologen, gibt es dann wiederum eine ganze Schar von Menschen, die sich um dieses Thema kümmern, definieren dann eben eine Profession als etwas, das einen Wissensbestand hat, eine Theorie, auch universitär verankert ist, eine bestimmte Professionsethik hat, auch Communities, also Verbände, also eine Handwerkszunft könnte zum Beispiel auch dazu gehören, in dem man sich organisiert und eben auch bestimmte Standards des Handelns. Ja, also insofern hat das so eine große Tradition. Und nun ist mit aufkommenden ähnlichen Professionen, wo eben Beratung auch reingehört, Beratung, Coaching, Therapie, die natürlich aus den klassischen Professionen irgendwie hervorgehen oder da Mischformen davon sind, gelten natürlich ganz ähnliche Anforderungen oder ganz ähnliche Ideen. Und deshalb würde ich sagen, egal ob intern oder extern, wie auch immer, wenn man sich da verortet, sollte man professionell sein.
Ja. Oh ja, okay, wow, das war jetzt
erstmal,
schon.
So, erstmal der große Aufschlag, ja?
Ja, genau, einmal der große Aufschlag und jetzt gucken wir mal, wie gehen wir da rein. Also gut, das heißt, ich glaube, da das Thema sowieso schon von unterschiedlichen Seiten beleuchtet werden kann, tun wir uns wahrscheinlich einen Gefallen, wenn wir uns heute erstmal auf die Beratungsrolle dabei fokussieren. So, und vielleicht können wir hier und da auch auf Führung gucken, aber ich würde jetzt erstmal sagen, um es uns so ein bisschen gangbarer zu machen. Mhm. Und so, jetzt hast du ja schon was ganz Wichtiges gesagt, denn so salopp formuliert heißt Professionalität, man kann das nicht einfach irgendwie machen. So, sondern man ist dabei, man ist einer Sache verpflichtet.
Ja.
So, und man stellt sich ja auch in den Dienst einer Sache. Also du korrigierst mich einfach, ne? Ich versuche das gerade mal so ein bisschen salopper so zu
formulieren. Na, man kann das so ganz schön vom Wortstamm her, ne? Also Professio oder Profiteri heißt sich bekennen. Sich bekennen.
Sich bekennen.
Etwas offenlegen. Na, und da steckt schon eigentlich drin, was eben Profis oder professionell arbeitende Menschen machen. Das heißt, sie stehen für das, was sie tun, sie bekennen sich dazu, sie sind das, na, so wie du es beschrieben hast, eine Sache verpflichtet sein. Also das ist dann eben Teil der Identität. Ja? Dann ist man eben Profi. Man macht das eben nicht nur so aus dem Handgelenk irgendwie, aus der Schulter, nee, aus der Hüfte geschossen, sondern Mann oder Frau ist das.
Ja, und ich finde, das ist jetzt ja auch schon wieder noch ein Aspekt, ne? Also das eine ist eben zu sagen, ich kann das nicht irgendwie machen, sondern ich bin da auch bestimmten Standards verpflichtet. Und gleichzeitig bin ich aber auch der Sache an sich so sehr verpflichtet oder ich bekenne mich dazu, dass ich auch weiß, es verlangt auch einiges ab. Oder um das eben richtig gut zu machen, muss ich mich damit auch intensiv beschäftigen. Denn sonst kann ich das nicht gut machen. Oder sonst, ja, absolut, wird es einfach dilettantisch oder ich richte Schaden an. Oder ne, also es geht ja nicht nur darum, es nicht nur nicht gut zu machen, sondern es vielleicht sogar schlecht zu machen und Schaden anzurichten. Und eventuell auch, ich gucke jetzt mal auf Menschen, die sich mir eventuell da anvertrauen, zu enttäuschen, zu beschädigen. Und deshalb, geht es eben darum, mir dessen sehr bewusst zu sein, mich eben dort damit auseinanderzusetzen. Und ich fand das jetzt spannend, dass du gesagt hast, ich bin das dann. Ja, also das heißt, ich bin das dann heißt, es ist ein ganz großer Teil meiner Identität oder es wird zu meiner Identität. Und deswegen richte ich dann auch andere Bereiche meines Lebens darauf aus oder wie meinst du das? Ich glaube, dass es unsere Organisation nachhaltig verändern wird, dass ich hier an diesem Kurs teilnehme. So eine Rückmeldung einer Teilnehmerin berührt uns und zeigt, wie kraftvoll unser Zertifikatskurs Systemische Organisationsgestaltung und Führung wirken kann. Wenn du Lust hast, Organisationen nachhaltig zu gestalten und dabei selbst neue Perspektiven auf Führung, Zusammenarbeit und Organisation zu entwickeln, dann bist du bei der Become Better Academy genau richtig. Die Season 4 unserer Fortbildung Organisationen gestalten, führen und beraten startet im Frühjahr 2026, hybrid in Berlin und online. Es ist alles gar nicht mehr wegzudenken aus meiner Arbeit. Ich bin irritiert, im besten Sinne. Ich reagiere im Alltag plötzlich ganz anders. So langsam fängt die Weiterbildung schon an, bei uns im Unternehmen zu wirken. So klingen weitere O-Töne aus unserem Kursfeedback. Du bekommst ein fundiertes Framework, Tools, die du direkt anwenden kannst und viele Aha-Momente, die etwas in Bewegung bringen, bei dir und in deiner Organisation. Ich war erst lost. Dann habe ich aber alles nochmal durchgearbeitet und plötzlich hat es Klick gemacht. Wenn du magst, melde dich gern direkt bei mir über LinkedIn oder schreib uns an akademie@become-better.org. Ich freue mich, wenn wir uns in Season 4 persönlich kennenlernen.
Ja, das vielleicht auch in gewissem Rahmen. Also sicher gibt es auch private oder andere Anteile, die dann jetzt nicht unbedingt mit der professionellen Rolle. Mhm. Aber es ist eben mehr als etwas, was man mal so macht. Und dann macht man es eben nicht mehr oder hat man auch mal irgendwie mal zugeguckt irgendwo oder macht man so. Sondern man macht es eben aus seiner Person heraus. Das heißt, man ist also mit dem, was man tut, sehr viel mehr verbunden. Und das sind Sachen, die du angesprochen hast. Also so wie gibt eine Professionsethik, ja, also was mache ich, wie, für wen, die Folgen, die ich abschätzen muss, was das bedeutet, was mache ich vor allen Dingen auch nicht, können wir später auch nochmal drauf gucken, das ist ein ganz wichtiges Element, ja, und wie mache ich das dann, also dann sind sowas wie Normen, Qualitätsansprüche und so weiter, ja, und auf Basis welchen Wissens, welche Erfahrungen, welcher Kompetenzen und Fähigkeiten. Ja, also so kommt, und gehöre ich auch irgendwo dazu, also das für professionelle Handeln und alle Professionen, Berufe, die sozusagen so eine starke Professionslogik haben, gibt es ja immer eine starke Zugehörigkeit, dass man eben irgendwo hingehört, zu einer professionellen Community, mit der man sich auch identifiziert und austauscht und innerhalb derer mal wieder bestimmte Funktionen und Rollen einnimmt und so. Ne? Also es ist so ein ganzes Gebilde, was je nach Profession stärker und intensiver ausgeprägt ist, aber eben bei allen professionell Handelnden dann zu finden ist. Ne?
Ja, okay, gut. Also ich glaube, dann haben wir den Begriff schon mal so ganz gut im Raum. Und wenn wir jetzt auf die Trends unserer Arbeitswelt schauen, dann fällt mir dazu gerade ein, das ist ja ganz en vogue ist, dass man die verschiedensten Rollen hat. Ne? Also man wird so zum Rollensurfer. So, heute so, morgen so, oder heute bin ich das, morgen bin ich das. Oder ich bin auch in meiner, jetzt gehen wir mal in die Organisation rein, bin innerhalb meiner Organisation in verschiedenen Rollen. Ja, also, und es ist ja auch normal geworden, dass man sagt, ja, ich bin zwar Führungskraft, aber ich beschäftige mich hier auch mit der Organisationsgestaltung. Oder ich bin zwar HR-Leiterin, aber ich mache auch Coaching hier intern. Oder ich mache hier, ich berate die Geschäftsleitung. Ja. Oder ich bin zwar Abteilungsleitung People and Culture, aber ich gestalte auch unseren Veränderungsprozess in Richtung Kulturtransformation.
Ne? Und, so, die das ist ja und die Weihnachtsfeier.
Und natürlich die Weihnachtsfeier, genau. Naja gut, aber es ist ja total normal geworden, dass Menschen das, so viele Rollen haben. Wie siehst du das?
Naja, das ist ja generell ein Trend, der sich gesellschaftlich beobachten lässt, dass die klassischen Professionen, die ja mal sehr fest und abgegrenzt waren, sich eben zunehmend auflösen und lockerer werden. Ne? Also wenn man einfach mal nur Lehrer nimmt oder Ärzte, Ärztinnen, da kann man ja schon beobachten, dass das Feld immer weiter sich ausdifferenziert. Also immer mehr Spezialisten für einzelne kleine winzige Körperteile entstehen, also eine extreme Ausdifferenzierung. Und dass alles das, was man vielleicht klassischerweise mit einem Beruf als Arzt oder Ärztin assoziiert hat, auch in andere Bereiche geht. Also Pflege übernimmt immer mehr, Patienten werden immer selbstbewusster und besser informiert, müssen mehr mitmachen, Compliance, Shared Decision Making war in den 90er Jahren mal so ein Thema, also dass Arzt und Patienten gemeinsam Therapie entwickeln und festlegen und machen und sowas alles. Ne? Also dieses Klassische, wie man sich eben die Profession vorstellt, löst sich immer mehr auf. Also es gibt immer feinere Differenzierungen. Und so kann man das eben in Organisationen eben auch beobachten, dass eben viele für alles Mögliche zuständig sind. Was einfach, sagen wir mal, einem evolutionären Grundsatz von wie entwickeln sich Systeme entspricht, kommt eben zu immer mehr Ausdifferenzierung. Das ist eben zwangsläufig so. Und dafür braucht es eben immer mehr Spezialfunktionen. Und gleichzeitig fragt man sich dann natürlich, wenn da alle alles machen, machen dann alle alles eben einfach relativ mittelmäßig. So wie eben der Alleskleber eben alles nur so ein bisschen klebt, eben nicht so richtig. Ne? Mhm. Ist es ja immer bei allen Dingen, die für vieles zuständig sind, so, dass eben nichts dann wirklich richtig gut gemacht wird. Und das merkt man in Organisationen auch, die dann eben sagen, naja, für das und das Thema holen wir uns jetzt in Anführungsstrichen einen richtigen Coach sozusagen. Ja, ja, oder hier muss jetzt mal ein Profi ran oder eine Profi, dass man eben merkt, okay, mit diesen vielen Rollen und ausdifferenzierten Funktionen und so ist dann eben doch auch nicht alles wirklich in der Tiefe und professionell erledigt. Ja. Aber den
genau.
Trend kann man ja absolut bestätigen.
Genau, und das heißt, du würdest also sagen, sehe ich durchaus kritisch, denn dann kann man das ja gar nicht mehr richtig gut machen. Das liegt aber dann nicht an der Beschränktheit dieser Person oder an der Inkompetenz, sondern es geht eben einfach nicht. Also wenn man ein richtig guter Coach sein möchte oder eben eine richtig gute Beraterin sein möchte, dann muss man sich damit intensiv beschäftigen, muss dafür sorgen, dass man eben, genau, dass man immer wieder klar ist, was tue ich nicht, wie mache ich es, dass ich mich eben auch bestimmten Standards verpflichtet fühle, dass ich mich ständig auch weiterbilde, dass ich an mir arbeite, mich gut mitkriege und. Genau. Und das geht ja alles gar nicht, wenn ich das mal so nebenbei mache. Also so höre ich dich.
Genau. Und nehmen wir jetzt mal Coaching, aber es betrifft auf andere ähnliche Formate oder Formate, also Professionen, sage ich jetzt mal, auch zu. Natürlich kann man sagen, so, ich bin jetzt mal Coach und mach das jetzt mal. Also starte sozusagen das Format und hüpf in die Rolle. Aber das ist eben nochmal ein Unterschied zu jemand, der das ist und im Wesentlichen das ausschließlich und vertieft und über Jahre und wie auch immer macht, ist nur noch ein großer Unterschied. Bin ich es jetzt im Sinne von, ich fülle jetzt mal die Rolle aus, ja, oder bin ich es, weil ich es aus meiner Person heraus mache? Und da merkt man dann doch schon deutliche Unterschiede, weil es eben doch nicht so leicht ist, zwischen verschiedenen Rollen hin und her zu hüpfen.
Würdest du dann auch genau dort den Unterschied setzen und sagen, das ist dann ein Stück weit auch unprofessionelles Coaching oder unprofessionelle Beratung, wenn das so mal so nebenher läuft, man es halt so ab und zu mal tut?
Ja. Naja, ich würde es jetzt nicht mit dem Label versehen und werten. Mhm. Aber ja, im Grunde natürlich, klar. Ne? Und dann muss man aber sich ja vielleicht fragen, wofür und wo ist es einfach sinnvoll und gerechtfertigt, weil das eben dem Thema, dem Anliegen, den Personen und den Möglichkeiten der Organisation entspricht, das ist einfach so zu machen. Und dann ist das auch total in Ordnung und nicht unprofessionell, sondern eben okay oder gut sogar. Ne? Und dann gibt es sicherlich andere Settings und komplexere Sachen, wo man eben sagen würde, nee, das kriegen wir jetzt so nicht hin. Da muss dann eben wirklich jemand ran, der das mit einem anderen Blick und mit Tiefe bearbeitet.
Ja.
Ne? In der klassischen so Mediation und so, da merkt man ja, wird erst organisationsintern so viel rumprobiert. jeder versucht sich da an einem Konflikt dann irgendwie und dann irgendwann sagen wir so, jetzt müssen wir uns aber mal jemand holen, der das richtig kann. Ne?
Ja.
Leider ist dann meist schon zu spät. Aber da merkt man eben das ganz klar, diesen Unterschied. Ne?
Das heißt, wenn ich uns so zuhöre, es geht ja um Wirksamkeit. Also es geht ja darum, ist also diese, ne, dieses Medium, was man dann da einsetzt, also Beratung, Coaching, Mediation, was auch immer, führt es zum gewünschten Erfolg oder zur gewünschten Wirkung? Und wenn nicht, wie erkläre ich mir das?
Ja.
So. Und dann wäre eine mögliche Erklärung, ja, da war halt kein Profi am Werk.
Genau, aber das ist dann am meisten nur ein Teil. Wie immer wissen wir als Systemiker,
Ja.
reicht eine Erklärung nicht, auch nicht aus.
Nee.
Na, weil es sind eben dann noch mehr, es geht ja nicht nur um Wirksamkeit, sondern auch, werde ich den beteiligten Personen gerecht, was jetzt also alles, was sozusagen auf der Personenebene liegt, also kann ich da Schaden abwenden, kann ich da fürsorglich agieren und so weiter, allparteilich sein, welchen Organisationszielen gerecht, also was ist dann eigentlich wirksam, ja, kann ich das vertreten, was ich da mache, im Kontext meiner Professionskollegen, ne? Also ist was Komplexeres, wo Wirksamkeit ein Teil davon ist.
Ja, genau. Also
Ne?
Wirksamkeit ist es eben nicht nur, sondern, und da mache ich, glaube ich, noch mal einen ganz großen Spot drauf, es geht wirklich auch darum, sich seiner Verantwortung dafür bewusst zu sein, dass man in dieser Rolle durchaus anderen Menschen Schaden zufügen kann.
Ja, ich glaube, Verantwortung trifft es gut.
Ja, weil die kommen da rein und vertrauen sich an. Ja, einem Prozess, einem Verfahren, aber eben auch mir, wie ich agiere. Und es wäre ja nicht das erste Mal, dass Menschen auch vielleicht durch ein Coaching oder durch eine Beratung oder wie auch immer regelrecht traumatisiert worden sind. Ne?
Ja, wobei mir da jetzt keine Fälle bekannt sind. Da habe ich auch mal
Ja.
Glück gehabt bis jetzt, aber man hört natürlich Sachen oder eben gerade von Nicht-Professionellen, die natürlich vielleicht auch gerade am Anfang ihrer Karriere sind, nach dem Motto, ich war jung und brauchte das Geld, also irgendwelchen Mist machen, was dann natürlich entsprechend dann auch Schäden hinterlässt in der Organisation. Und leider sind natürlich solche Sachen wie, ja, ich muss unbedingt einen Folgeauftrag kriegen oder Preisdumping und so, fördern natürlich nicht Professionalität.
Ja, können wir gleich auch noch mal hingucken. Wenn ich jetzt mal angenommen, ich möchte jetzt Profi werden, also ich höre jetzt gerade diesen Podcast und denke mir so, ja, super, ich bin überzeugt, ich möchte noch professioneller werden in meiner Rolle als interne oder externe Beraterin. Wie geht denn das dann? Also was ist dafür notwendig?
Na, sich einfach auf den Weg machen, würde ich sagen. Naja, das ist, also man kann das so mit, sagen wir mal, gibt so ein schönes Bild über diese professionelle Entwicklung. Man muss sich so ein zweidimensionales Diagramm vorstellen, auf dem in der Senkrechten die Sichtbarkeit abgetragen ist. Also, was mache ich für wen und wie zeige ich mich damit? Also, welche Klienten habe ich, welche Themen, welche Organisationen? Wie arbeite ich da? Also was ist so mein Feld, was man also sieht und mit welchen Themen und mit welchen Aufträgen bin ich da unterwegs? Und auf der anderen Dimension kann man die Kompetenz abtragen. Ja? Also Kompetenz als Summe aus Wissen, Erfahrung und Fähigkeiten. Ne? Also könnte man Kompetenz definieren. Ja? So, und diese beiden Dimensionen sollten in einer professionellen Entwicklung halt im Einklang sein. Das heißt, je mehr ich mich zeige, anspruchsvollere, größere, interessantere, schwierigere, wie auch immer sichtbare Aufträge übernehme, sollte natürlich das im Einklang mit meiner Kompetenzentwicklung stehen. Und nun gibt es zwei sozusagen problematische Bewegungsrichtungen in diesem Diagramm, was man sich da vorstellen kann. Ja, ich kann sozusagen mich nur ganz langsam aufwärts bewegen, also immer mehr Kompetenzen ansammeln, aber ich traue mich nicht, die auch wirklich auf die Straße zu bringen und entsprechende Aufträge anzunehmen oder Kunden zu akquirieren. Ja, ich habe also immer Angst, es könnte noch irgendwas schiefgehen, ich bin noch nicht gut genug, ich muss noch was lernen, ich muss noch die Weiterbildung machen oder jenes noch. Ja, also das ist sozusagen der eine Weg, den viele in unserem Feld auch einschlagen, also immer noch lernen, 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 aber sich nicht so richtig trauen, sich nicht trauen, sich selbstständig zu machen oder vor bestimmten Kunden oder wie auch immer. Oft viele haben so eine Angst, vom sozialen Bereich in die Wirtschaft zu gehen, weil sie denken, da ist alles so ganz anders und da sind auch Führungskräfte. Was mache ich da bloß? Ja, also dieser Weg würde bedeuten, ich habe eigentlich immer so eine Bewertungsangst in mir und lerne zwar immer mehr, aber traue mich nicht so richtig. Ja, das ist sozusagen, wo man gucken müsste, ist eigentlich meine Kompetenzentwicklung stimmig mit dem, was ich mache? Ja, also mit meinen Aufträgen, Projekten und Kunden. Und der andere Weg, auch nicht so leicht, ist sozusagen senkrecht nach oben. Ich mache die tollsten Sachen, aber habe es eigentlich gar nicht so richtig gelernt. Ja. Ich mache einfach irgendwie, wird schon gut gehen. Ich lese mir abends noch mal ein Buch durch und dann gehe ich am nächsten Morgen zum Kunden und dann wird es schon irgendwie klappen und vertraue also ganz darauf, dass ich mich da schon irgendwie durchmogeln kann. Auch das ist eben auch kein professioneller Entwicklungsweg. Das heißt, das, was ich tue, ist nicht abgedeckt mit dem, was eigentlich meine Kompetenzentwicklung betrifft. Auch da steckt natürlich so ein bisschen so ein Impostergefühl oder sowas wie Entlarvungsangst dahinter. Also bloß hoffentlich kommt mir keiner auf die Schliche. Ja, deshalb dann meistens sehr viel bunte Fassadenarbeit nötig ist, um sich also irgendwie Kompetenz zuzuschreiben. Also man ist dann sehr viel mit einer tollen Außendarstellung und allen möglichen Hochglanzdingen beschäftigt, um vielleicht von der intern doch nicht so ausgeprägten Kompetenz abzulenken. Na, das wäre der andere problematische Entwicklungsweg. Ja. Das heißt, wie werde ich nun Profi? Schritt für Schritt entwickeln sich Kompetenz und die Kunden und Aufträge und das, deren Anspruchslevel im Einklang miteinander. So, das heißt, ich gehe von Zielgruppe zu Zielgruppe, von Branche zu Branche, von Level zu Level im Einklang mit meiner beruflichen Entwicklung. Das heißt, ich lerne was, probiere das aus, reflektiere, verstehe, mache den nächsten Lernschritt, wieder eine Weiterbildung, gehe wieder ein Stückchen weiter in dem, was ich thematisch mache bei meinen Kunden und so weiter. Und so ist das sozusagen so ein Wechselspiel aus Kompetenzentwicklung und Sichtbarkeit. Und das braucht einfach ein paar Jahre. Und das lässt sich eben nicht abkürzen durch diesen Entlarvungs- oder wie kann man die denn nennen, diese Imposter-Variante. Ja, ich mache schon mal ganz tolle Sachen, wird schon irgendwie klappen. Ja, oder umgekehrt muss man sich halt irgendwann trauen und auch mal ein paar Sachen ausprobieren, weil man vielleicht doch schon genug Kompetenzen erworben hat. Also das ist so das Spiel, wo man das vielleicht so ein bisschen verdeutlichen kann.
Du hast...
Willst du mir da folgen?
Ja,
ich... War schwer, so ein Bild zu
erklären. Nee, ich hoffe, weil ich habe das Bild ja auch noch vor Augen. Ich hoffe, die Hörer, Hörerinnen können dem aber auch folgen. Ich denke aber schon. Du hast auch bei uns in der Ausbildung so einen schönen Satz gesagt, professionelle Rollen lernt man rückwärts.
Genau. Das war halt jetzt eben schon so mit angedeutet. Ne? Das ist eben was man nicht auf Vorrat lernen kann. Also so klassisches Lernen in der Schule oder so ist ja Vorratslernen. Also ich lerne was und dann brauche ich es irgendwann mal oder auch nicht und speichere das irgendwie ein. Wissen wir ja alle, wie unbefriedigend das ist. Und man fragt sich mal, warum soll ich denn das hier lernen? Brauche ich doch nie. Ne? Und für professionelle Rollen, das ist natürlich alles, was mit Beratung, Therapie, Coaching, Führung etc. Also immer vor allen Dingen, wenn ich eben mit Menschen arbeite und dialogisch arbeite, also nicht der Steuerbarkeitsgrad meiner Arbeit sehr gering ist, ne, weil dialogische Prozesse eben nicht steuerbar sind. Die kann ich gut beeinflussen, aber die sind eben nicht steuerbar. Also braucht es viel Reflexion und dann lernt man eben in solchen Rückwärtsschleifen. Das heißt, ausprobieren, Erfahrungen machen, wieder in eine Reflexionsschleife gehen, das mit anderen teilen, was dazulernen, verstehen und dann weitermachen und wieder ausprobieren und so weiter. Ne? Also so ein, wie heißt denn, da gibt es auch so einen Namen für, ne? So irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit Backward, something. Ja.
Keine Ahnung.
Ja, ne? also
Rolle rückwärts halt.
Irgendwie Rolle rückwärts lernen, nennen wir es so. Ah, auch da gibt es einen Fachbegriff. Es gibt bestimmt jemand, der zuhört, der das jetzt uns sagen kann.
Genau. Lass uns doch mal ein paar Beispiele sammeln für Unprofessionalität in der Beratung? Weil ich glaube, dann wird es nochmal deutlicher. Ja?
Ja.
Also was wäre aus deiner Sicht, oder vielleicht gibt es ja auch so ein paar immer wieder auftauchende...
Klar, gibt's ganz klassisch.
Ich weiß nicht, ob man jetzt Fehler sagen kann. Ja, aber
ja.
So,
Ja, das eine hat man schon angesprochen, ne, dass Profis ja eben vor allen Dingen Aufträge nicht machen. Ja, das ist ja immer so der Klassiker im Film und so. Der Profi oder die Profi muss immer erst überredet werden für den Auftrag. Weil die haben entweder keine Lust, sind gesättigt oder wissen, was alles schief gehen kann oder es interessiert sie nicht mehr. Ja. Das heißt, professionell arbeiten heißt eben vor allen Dingen die Entscheidung zu treffen, mache ich das oder mache ich es nicht, was da ansteht. Und im Zweifelsfall macht man es eher erstmal nicht. Und professionell ist eben zu sagen, naja, ich mache das, wird schon gut gehen.
Und ich mache alles.
Genau, Experte für alles. So, ja. Und das ist natürlich ganz klar, so dass das, was ganz oben aufliegt, wenn man sagt, das ist nicht so professionell.
Ja. Mhm, da müssen wir gleich unbedingt noch tiefer rein, weil dazu hast du ja auch diesen schönen Text geschrieben. Text Unverfügbarkeit in der Beratung. Vielleicht können wir den ja sogar verlinken im Podcast, in den Show Notes.
Ja, ja.
Finde ich nämlich sehr schön, sehr gelungen. Und genau, aber also ein Punkt, ich mache schon mal nicht alles. Ich bin prinzipiell eher unverfügbar, nicht weil ich mich jetzt künstlich attraktiv machen will, sondern weil ich erstmal skeptisch bin, ob ich da überhaupt passe oder ob ich da überhaupt helfen kann.
Genau.
Wieso bin ich da so skeptisch? Also, weil wenn ich doch jetzt vielleicht total viel Erfahrung habe, dann komme ich die vielleicht ja wirklich irgendwann auch eher so zu diesem, ja, ich glaube schon, also, dass ich da nützlich sein kann. Ja.
Nee, ich finde das sehr schön mit der Skepsis, das ist wichtig, ne? Weil, weil ich einfach weiß, wenn eine Problemlage ist, da haben schon ein paar Leute was probiert, da bin ich ja nicht der Erste. Und erfahrungsgemäß, jetzt nur einen kleinen, sagen wir mal, einen Coaching-Fall nehmen, ja, also keine großen Projekte und Organisations, wie auch immer, also erstmal was Kleines nur, hat ja jemand, der irgendwie merkt, okay, ich muss was anders machen, ob es nur ein Problem ist oder ob man irgendwo in einer Sackgasse steckt in seiner beruflichen Entwicklung oder in einem Konflikt oder wie auch immer. Unternehmen ja Menschen eine ganze Menge, um da erstmal aus eigener Kraft rauszukommen. Ja, also holen sich Ratschläge, lesen Bücher, informieren sich etc. etc. Das heißt, es ist schon eine Menge gelaufen im Vorfeld. Wir haben mal eine Studie gemacht, haben Führungskräfte gefragt, wie lange ihr Coaching-Thema schon bestand, bevor es zum Coaching kam. Und da kam also ein Mittelwert von einem Jahr raus. Ja, das heißt, also da sind jetzt viele dabei, die kürzer, aber eben natürlich auch viele, die sehr viel länger, also Mittelwert. Mhm. Ja. Also ein Jahr lang hat man schon das Thema, ne, bevor es dann zum Coaching kommt. Ja. So, das heißt, ich weiß natürlich jetzt als Profi, okay, da ist schon eine Menge passiert und es wäre ja Hybris, dann zu sagen, jetzt komme ich hier um die Ecke mit meinen drei systemischen Fragen und meiner Superkompetenz und kriege das hier alles ruckzuck hin, sondern ich bin natürlich da auch erstmal ganz demütig und skeptisch und sage, naja, mal gucken, ob ich Ihnen hier helfen kann. Ja? Also Hybris ist eben genau das Gegenteil von Professionalität. Ja? Zu sagen, ah, kein Ding, kommen Sie mal her, machen wir alles mit links. Ja? Das ist natürlich totaler Quatsch. Und deshalb ist eben diese Skepsis, ein schöner Begriff, sich selbst gegenüber ist, glaube ich, dabei total wichtig.
Ja, ja. Und das ist ja auch ist ja auch bei der Organisationsberatung sogar fast schon noch komplexer, ne? Weil man muss ja auch davon ausgehen, dass, also wir sagen ja auch immer gerne, der Kunde kommt wahrscheinlich mit dem falschen Auftrag. Der Kunde kommt wahrscheinlich mit einer Idee für eine Lösung, die eher ein mehr desselben ist oder ein, ne, das nochmal doller machen oder jetzt eben nochmal es professionell machen lassen, was man jetzt vorher ja auch schon probiert hat und damit gescheitert ist.
Genau. Machen wir nochmal richtig, aber auch das Gleiche letztendlich.
Genau. Und das ist ja dann von außen betrachtet häufig auch ganz schwierig, denn im Prinzip im Momentum der Kontextklärung und damit ja auch der Auftragsklärung tauchen ja manchmal dann auch schon diese Hürden auf. Und es ist dann bemerkbar, auf der anderen Seite ist mehr oder weniger Bereitschaft da, da auch noch mal neu hinzugucken? Und wenn nicht, dann würde ich ja eben auch eher abwinken und sagen, ja, dann, also, ne, ja, ich sehe ja jetzt schon, ich meine, vielleicht ist es auch Hybris, aber wenn ich am Anfang schon sehe, das, was Sie jetzt gern von mir möchten, was weiß ich, dass ich Ihnen da jetzt diesen Workshop moderiere oder so, da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, danach wird es auch nicht besser sein, sehr wahrscheinlich.
Genau.
Weil das Problem liegt ganz woanders, ja.
Genau. Na, genau. Und das ist so ein zweiter Punkt von Professionalität. Das heißt, eigentlich erstmal zurücktreten und nochmal ganz neu drauf gucken und eben auch zusammen mit dem Kunden dann neu drauf gucken. Ja? Mhm. Genau. Wolfgang Loos hat so schön dieses Beispiel immer gebracht. Da kommt einer zum Arzt und sagt, Herr Doktor, bitte spritzen Sie mir mal 10 Milliliter oder 1 Milliliter Novocain hier in die Schulter. Ja. So, da würde jeder Arzt sagen, nee, mache ich nicht. Ja, erzählen Sie mal, was ist los mit Ihrer Schulter und so weiter. Ne? Das heißt also, der Patient kommt schon mal mit der Lösung, was wir gerne hätten. Funktioniert natürlich, ganz simples Beispiel, ne, als aus der Professionslogik eines Arztes nicht, sondern er will sich erstmal das in Ruhe angucken und erstmal wieder auf der Ebene der Diagnosenstellung erstmal loslegen, was denn nur das sein könnte, was er beitragen kann.
Genau.
In der Beratung gilt genau das Gleiche. Also eben nicht professionell ist, jetzt sozusagen den Kundenwunsch umzusetzen. Jetzt machen wir hier einen Workshop, haben wir einen halben Tag Zeit. Zwischendrin wird noch Feedback geben geübt und Konfliktmanagement noch verprobt. Und dann haben wir alles gelöst und ist natürlich Quatsch. Und genau, das ist also dieses Zurücktreten und nochmal neu auf das Feld drauf gucken. Das ist, glaube ich, ein weiteres wichtiges Element. Ja.
Genau. Was sind denn noch so typische Unprofessionalitätsindikatoren.
Naja, das sind so die Klassiker aus unserem Feld. Dieses natürlich Werben, Versprechen machen, sich irgendwie anpreisen. So was, weil wir das eben aus der Logik unseres Handelns, also weil wir ja dialogisch arbeiten letztendlich über Kommunikation und das können wir eben nicht. Das sind eben ko-kreative Prozesse. Wir wissen nicht, wie gut wir sind als Coaches oder Berater. Es hängt nämlich davon ab, wer ist unser Gegenüber und wie entsteht das gemeinsam, was wir da machen. Mhm. Ja, das ist ja das Spannende. Unsere Arbeit wird ja immer als Dienstleistung verortet, was auch aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht richtig ist. Aber es ist eben keine Dienstleistung, ne? Weil eine klassische Dienstleistung ist ja zum Friseur gehen, Haare schneiden. Und man muss eigentlich nur den Kopf stillhalten und dann kriegt man halt die Frisur so. Vielleicht bringt man noch eine Zeitschrift mit und sagt, ich hätte es gern so und so. Und dann kriegt man das vielleicht auch noch so geschnitten, wie es in dem Bild, auf dem Bild ist oder wie auch immer. Aber man muss nicht aktiv mitwirken an der Leistungserbringung. Man muss nur Kopf stillhalten und da sitzen.
Ja, und wenn, dann wäre es schon echt schräg.
Ja. Genau. Na, manchmal muss man schon, manche lassen dann, föhnen sich dann auch selber, habe ich beobachtet.
Ja, genau. So, oder man hält die Folien, die Alufolien.
Genau, sowas, ja. Aber das ist ja minimal. Ne? Also, aber man ist im eigentlichen Prozess nicht drin. Ne? So, und mit der Form, was wir machen, also Coaching und unsere Form von Prozessberatung, Organisationsberatung und so, geht es ja nur mit Mitwirken des Klienten. Das heißt, die ist nicht nur das Uno-Acto-Prinzip der Dienstleistung, also das Produkt entsteht in dem Moment, wo gehandelt wird, sondern auch noch in Co-Kreation. So. Und das muss einfach klar sein. Man kann nicht jemanden, coach mich mal, so, das ist der Satz, ist schon Blödsinn, ne? Sondern wir können zusammen ein Coaching machen. Ja, so. Und damit ist natürlich jegliches Handeln von, ja, hinterher wird's besser, ich verspreche das und das Ergebnis, ich mache irgendwelche Erfolgs, was auch immer, Stories und so, unprofessionell, weil es natürlich in keinster Weise beeinflussbar ist, was man da macht. Ja, ich kann mein Bestes geben, also ich kann schon beeinflussen, aber es ist in keinster Weise steuerbar. Und das wäre also auch für mich ein hoher Grad an Nicht-Professionalität.
Irgendwas, wenn man dann darauf eingeht.
Irgendwas zu versprechen.
Genau. Ja, genau. Ja, genau. Also es gibt ja auch so eine Situation, Kunde sagt, ja, ich wollte mich jetzt mal melden, jetzt erzählen Sie doch mal, was können Sie denn alles so? Mhm. Also bieten Sie mir doch mal was an.
Das ist auch niedrig.
Wie findest du das?
Ja, das kommt ja auch aus so einem, also ich sage mir immer, naja gut, es muss irgendwie, muss eine Not da sein. Und natürlich ist das jetzt schräg, aber wir müssen mal gucken, wo kommt die Motivation her? Welche Not ist dahinter? Oder ist da jemand einfach nur mal interessiert? Ich will mal was kennenlernen, ja? Oder ist es eben der eher, sagen wir mal, drollige Versuch, jetzt sein, die, was auch immer das Beratungs- oder Coaching-Thema sein könnte, jetzt in irgendeiner Form dazu verorten? Ne? So würde ich das erstmal versuchen zu interpretieren. Mhm. Ne? Also natürlich klingt es putzig, aber die Frage ist natürlich so, was steckt denn dahinter? Und warum nähert sich jemand so?
Ja. Mhm. Naja, ja, schon, ne? Also ich finde es schon interessant.
Genau, da haben wir schon und dann gibt es einen vierten Punkt, das ist, was sehr schön aus der Systemik auch sich gut erklären lassen, die berühmten Kontextvermischungen, Kontextüberlappungen, ne? Wenn ich als Berater und Beraterin dann einfach mich so toll finde, dass ich einfach gleich alle in der Organisation coache und berate, mache die Vorstandsklausuren und dann coache ich noch die erste Führungsebene und dann habe ich mit dem oder der CEO noch ein Coaching und dann mache ich da noch die Teamentwicklung und bin so der Haus- und Hofberater und Beraterin. Also gibt es wirklich Menschen, die in diesen Rollen arbeiten, die also sozusagen da alle Kontexte übereinander legen, die es da gibt und dann natürlich ja in der Last der Kontextvermischung ja eigentlich, wenn sie professionell wären, nicht mehr handlungsfähig wären, weil sie ja so viel über die eine Person wissen, was im anderen Kontext eine Rolle spielt und wer mit wem und wem was gesagt hat und wo. Das wäre auch für mich ein hoher Grad von Unprofessionalität. Das heißt also so wenig wie möglich Kontextvermischung in einer Organisation. Und wenn man da mit mehreren zu tun hat, sollten die auch möglichst weit auseinander liegen. Und es sollte auch transparent sein, mit wem arbeite ich dort und sowas alles, ne? Eben den eigenen Handlungsspielraum möglichst breit zu halten. Weil jede Kontextvermischung, jeder Kontext, den ich mit einer Person habe und gleichzeitig mit einer anderen, die sich aber auch beide kennen, schneidet sozusagen einen Teil des Handlungsspielraums aus meinen Möglichkeiten heraus, weil ich das, was ich von der einen Person weiß, in der Arbeit mit der anderen Person nicht verwenden kann.
Ja. Ja.
So, und natürlich kann ich dann mich da irgendwie umständlich hinfragen, in der Hoffnung, dass mir das dann auch irgendwie erzählt wird. Ja, aber ich kann nicht mehr frei agieren. Und das brauchen wir ja wiederum, weil wir uns ja als Personen auch sehr stark einbringen in unsere Prozesse. Wir sind ja nicht nur Beratungsmaschinen, die ja irgendwie Projekte machen und schlaue Fragen stellen, sondern wir geben uns ja mit unseren Erfahrungen, unserem Fühlen, unseren Wahrnehmungen stark mit ein. Und wenn ich das alles einschränken muss, weil ich hier so viele Leute kenne aus dem Laden, in dem ich ja aktiv bin, die mir alle so irgendwas erzählt haben, lähme ich mich ja in meiner Handlungsfähigkeit. Ne? Und dann bin ich eben auch nicht mehr professionell, weil ich eigentlich gar nicht zur Verfügung stehen kann.
Ja. Ja, ja, ja. Ja. Also, ja, ja. Und dann haben wir natürlich immer die Vermischung dann oder die Verführungen, dass man damit irgendwie Geld verdienen will.
Ja, klar.
Oder gar muss.
Ne? Ist ja auch in Ordnung. Man muss das eben nur gucken, wie weit kann ich das handhaben. Na, also der Klassiker ist ja, ich coache eine Führungskraft und dann sagt die, wollen Sie nicht eine Teamentwicklung machen mit meinem Team? Na, also spätestens da muss man ja schon so innerlich so überlegen, mache ich das jetzt? Was ist hinterher mit der Beziehung zu meinem Coachee, wenn der jetzt nicht so gut läuft, die Teamentwicklung? Wie wird mich das Team erleben, wenn es weiß, dass ich auch Coach der Führungskraft bin? Na, also das sind alles so Fragen und für die brauche ich gute Antworten und einen guten Umgang damit.
Also ehrlich gesagt, das ist immer Mist. Also ich von diesem Grundsatz abgewichen bin.
Ist immer scheiße, ne?
Es ist immer Mist. Ich habe das hier oder da mal gemacht, auch auf ausdrücklichen Wunsch. Ne?
Dann denkt man, wird schon werden, geht schon
irgendwie. Bin ich schon hin, genau. Ich bin ja total reflektiert und so. Und es ist immer doof.
Schön, wie du das sagst. Ja, das ist immer Mist. Genau, die Erfahrung mache ich auch. Ne? Und das ist ja nur eine Zweier-Kontextvermischung, also nur zwei Kontexte. Coaching-Kontext mit der Führungskraft und dann Teamentwicklungskontext mit den Teammitgliedern. Ja. Und das reicht schon aus, dass es irgendwie angestrengt, tenst ist. Ja. Ne? So.
Aber weißt du, es ist ja auch so verständlich aus Kundensicht. Ja, es ist eine Vertrauensbeziehung gewachsen. Es gibt eben auch dieses Zutrauen und dann kriegt man halt einen Antrag nach dem nächsten, ne? Und kannst nicht dies noch und kannst nicht das noch oder könnt ihr nicht noch dies und das. Und dann finde ich, muss man zumindest mal schauen, dass es verschiedene Personen sind Und ich finde, man muss aber auch immer wieder gucken, brauchst nicht dann einfach auch noch mal eine andere Firma, die dann für irgendwas Bestimmtes noch mit reinkommt.
Genau, ja. Ne?
Es reicht dann manchmal noch nicht mal die Person zu wechseln, sondern ne?
Absolut. Ja. Ne? Und da sind wir wieder bei Professionalität, eher nicht machen, eher anderen Kolleginnen geben, KooperationspartnerInnen und so weiter. Und mit dem guten Wissen, da kommt, das kommt dann auch wieder zurück. Ja, wenn ich hier einen Auftrag weitergebe, irgendwann kommt auch wieder was von den Kollegen wieder zurück. Ne? Und so entsteht eben dann auch ein professionelles Netzwerk, ja, wo eben alle wissen, was können wir machen, was nicht, wann ist es zu viel, wann braucht der Kunde mal was Frisches, Neues, etc. etc.
Ja. Genau, also das meintest du auch mit diesem, ne, Wissen, was man nicht macht.
Genau.
So.
Also es geht nicht nur um den Auftrag an sich, so, ne? Also kann ich das hier, sondern auch ist der Kontext noch bin ich da wirksam? Das ist eigentlich die Frage wieder.
Ja. Genau. Ja, mir würden schon auch noch ein paar andere Sachen einfallen, die man möglichst nicht machen sollte. Ich meine, zum Thema Kontextüberlagerung gehört natürlich auch, ja, gehe ich jetzt auch noch essen mit dem Kunden,
ja, genau,
im Workshop oder
bin
abends noch mit dabei?
Genau.
Ja,
ja.
Also ich konnte das immer nicht gut, habe ich gemerkt. Ich weiß aber auch, dass Kunden das häufig sich wünschen und erwarten. Also dass man dann zum Beispiel ne, 2 Tage Training oder Workshop hat, dass man dann den Abend noch mit dabei ist.
Ja. Horror und für mich ist das.
Ich finde es auch Horror, weil ich auch einfach von der Kondition her das gar nicht gut kann. Ja, also ich bin dann einfach auch durch und will meine Ruhe und will regenerieren und am nächsten Tag wieder einfach voll leistungsfähig sein und nicht irgendwie dann auch noch unter Umständen genötigt werden, da noch 2 Gläser Wein abends zu trinken. Ja,
ja, also kann ich absolut nachvollziehen. Und gleichzeitig weiß ich, wie vielen Kunden, wie wichtig denen das ist und dass die einem was Gutes tun wollen und dass sie auch ein bisschen andocken wollen. Und also die drücken ja damit, das ist ja immer ein Beziehungsangebot, was ich, also, und das ist, bringt einen in so ein Dilemma, weil ich das so einerseits natürlich ganz gerührt bin und mich total freue und so, ja. Und andererseits weiß, es ist einfach Mist, wie du so schön sagst. eigentlich ein blöder Zustand. Ne? Und da ist dann auch spannend, wie sich dann Kunden so nach und nach auch professionalisieren. Es gibt ja auch diesen schönen Begriff der Klientenprofessionalisierung, ne? Dass die eben auch wissen, so funktioniert Beratung. Es ist ganz natürlich, dass der Kollege oder die Frau Grubendorfer jetzt hier mit uns jetzt nicht hier die, keine Ahnung, Kanutour macht, die wir noch geplant hatten, weil das ihrer Rolle nicht entspricht und weil sie sich auch ein bisschen erholen muss und etc. und sie damit vielleicht auch an Wirksamkeit verliert, wenn sie jetzt hier irgendwie eine blöde Figur macht und nicht so gut paddeln kann oder was.
Genau.
Entschuldige, ja, ist jetzt nur so.
Nö, ja, passt schon.
Ne? Und wenn das eben Kunden auch verstehen, ne? dann hat sich eine sehr schöne Zusammenarbeit etabliert und wir haben eben nicht nur professionelle Berater und Beraterinnen, sondern auch professionelle Klienten. Ja.
Ich glaube, da sind wir aber jetzt echt an so einem ganz wichtigen Punkt, den möchte ich auch nochmal herausstellen, weil jetzt hilft mir ja meine Behinderung, dass ich jetzt irgendwie abends immer früh ins Bett muss und auch keinen Alkohol vertrage und so, das hilft mir ja dabei. Jetzt gibt es aber vielleicht auch Kollegen, denen fällt es überhaupt nicht schwer. Die können auch die ganze Nacht noch da so halb durchzechen und dann stehen die trotzdem wieder da morgens und machen einen super Workshop. Aber da einfach zu wissen, das ist ungünstig für diese Beziehung, die wir hier haben oder für diese Co-Kreation, die wir hier gemeinsam auf die Beine stellen wollen und es dann aus diesem Grund auch nicht zu tun, das ist dann Professionalität.
Absolut. Und gleichzeitig hängt das eben doch auch vom eigenen Professionsverständnis ab, ne? Weil eben nicht viele so arbeiten oder nicht alle so arbeiten, wie wir arbeiten, ja? Sondern eben vielleicht ganz viel über die Beziehungsebene machen, ja, also ganz viel über das Informelle, mit jedem Teammitglied abends nochmal schnacken und da noch was trinken und hier noch erzählen, da noch eine rauchen gehen und mit der Führungskraft und vielleicht privat noch irgendwie verknüpft oder man kennt sich noch vom Golfen und irgendwie, na, und dann wird es eben trotzdem irgendwie auch ein guter Workshop und das läuft, aber es basiert auf einem anderen beraterischen Selbstverständnis und einer anderen Haltung, was jetzt nicht unbedingt jetzt schlecht oder falsch sein muss, das würde ich jetzt gar nicht sagen, aber es entspricht vielleicht nicht unserer Vorstellung von systemischen Arbeiten.
Wobei System wir würden ja schon sagen, es ist ja dann ziemlich Glatteis. Also
genau, und das kann richtig nach hinten losgehen, wenn nämlich die Kontextvermischung dann in irgendeiner Form, was auch immer, was eine Kränkung produziert oder eine Zurückweisung oder so. Ne? Ja, absolut.
Genau, ist, oder eine ist, eigene Unsauberkeit
ja. dann, ja, genau. Ist ein dauerhaftes Agieren oder Hüpfen durch ein Feld von Fettnäpfchen. Ne?
Ja. Ja, aber wenn wir das jetzt nochmal spiegeln auf diese internen Rollen, dann muss ja klar werden, wie schwierig das ist.
Absolut.
Ja. Weil ich bin doch automatisch in der Megakontextüberlagerung.
Genau. Und das macht ja interne Beratung so schwierig. Also wir haben ja sogar ein eigenes Forschungsprojekt dazu seit etlicher Zeit hier. Sebastian Kunert hier von ATOP.
Ja, habe ich mitbekommen.
Treibt das Thema voran, weil eben es gibt praktisch keine Literatur dazu, ganz wenig, ein, zwei Büchlein, ab und zu mal ein Artikel. Keiner setzt sich damit so richtig auseinander und es gibt ganz viele interne Berater und Beraterinnen, die da eben auch einfach theoretisch, aber auch was die Community betrifft, da sind wir wieder bei Professionalität, ziemlich allein sind und wir merken, wie dankbar die alle sind, dass die sich mal irgendwie zusammenfinden können und mal genau sich über diese Dilemmata oder diese Paradoxien, in denen sie sich da bewegen müssen, austauschen können. Ja. Genau. Und das lässt sich alles auf die Grundformel Kontextvermischung zurückführen. Und das dann noch zahlreich und noch eingebunden und wo auch immer ich in der Hierarchie hänge und welche versteckten Aufträge ich alle bekomme und ist also ja hochkomplex in einer Organisation, die Organisation selbst zu beraten. Ich würde sogar fragen, ob das überhaupt Beratung, kann das überhaupt Beratung sein? Ich würde sogar den Begriff noch ein Stückchen in Frage stellen, sondern würde eher versuchen, was anderes dafür zu finden, weil es eben eher spezifische Lern- und Unterstützung- und Förderungsformate, so würde ich es vielleicht eher nennen. Ja. So Beratung ist für mich doch schon immer so eine starke, also wo ich auch sagen würde, das ist professionell. Und da steckt, kommt das erste Wort Unabhängigkeit bei mir. Ja.
Und, genau, und dann sind wir bei Neutralität oder Allparteilichkeit, je nachdem, welchem Konzept man da folgt.
Ja, aber ganz vorn steht immer Unabhängigkeit.
Unabhängigkeit, ja, genau.
Ich bin finanziell unabhängig und ich bin auch inhaltlich unabhängig. Ja. Also ich, ob der, also um es ganz scharf zu formulieren, ob der mein Klienten Erfolg hatte oder nicht, ist mir egal. Sondern ich tue das Beste, aber für welche Lösung er oder sie sich entscheidet, was am Ende bei rauskommt, ob er kündigt oder Karriere macht oder ob dieses oder jenes Projekt oder ob eine Organisation diese oder jene Strategie einschlägt, muss mir eigentlich egal sein. Ja. Sondern ich helfe eben auf der Prozessebene und auf der Beziehungsebene. Aber es ist mir inhaltlich, bin ich völlig unabhängig von dem, was da passiert. Ne? Das wäre so das Ideal. Genau. Und das kriege ich als Interner eigentlich nicht hin. Kann ich eigentlich nicht hinkriegen.
Ja, vielleicht noch so zum Schluss. Ne? Das war nämlich auch, wir hatten ja über das Thema Neutralität oder Allparteilichkeit gesprochen. Und in der Nachreflexion kamen dann auch noch mal einige Interne auf uns zu und haben auch gesagt, oh, puh, das kriege ich doch gar nicht hin, ja, also es geht doch gar nicht, kann doch hier nicht, also weil ich bin immer irgendwie verstrickt oder auf oder hab halt den Auftrag von meinem HR-Vorstand oder und muss dem ja dann auch folgen. Da kann ich jetzt ja nicht in der Beratung plötzlich neutral sein, so,
genau.
Geht doch gar nicht.
Naja, und die stehen eben genau vor der Herausforderung, das genau zu ergründen und erstmal anzugucken, wie ist denn eigentlich meine Konstellation, wie ist mein neues Lieblingswort, wie ist meine persönliche Komplexitätslandkarte? Ja, also wer ist da alles so? Welche Aufträge habe ich, explizite, implizite, wie ist mein Rollenverständnis? Das kann dann schon eine Menge sein und dann letztendlich zu definieren, was kann ich jetzt hier machen? Also was könnte mein Auftrag sein? Was ist leistbar und was geht auch nicht? Mhm. Ja, also diesen Bereich des freien Handelns sozusagen zu eruieren und dann kann man da loslegen und beraten, wirksam sein und auch gut sein. Aber ich muss eben sehr klar wissen, wo sind da auch die Grenzen? Was ist da nicht mehr besprechbar, nicht machbar? Wo hört vielleicht auch mein Einfluss auf? Wo kann ich eben nicht mit Vertrauen rechnen? Etc. etc. Also ich muss das halt untersuchen, um wirksam zu werden. Ja, das ist wahrscheinlich dann manchmal noch anspruchsvoller, als es vielleicht für einen externen Berater oder externe Beraterin ist.
Genau. Oh Mann, ich habe das Gefühl, jetzt haben wir uns gerade hier erstmal so richtig so warm gelaufen bei dem
Ja, schön,
Thema.
ne? Macht ja
Ja,
Spaß mit euch wieder mal. Ja, wir
ja,
beide.
finde ich auch.
Ja.
Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal aufhören
Ja,
und
wo
sagen
wir
dann.
landen jetzt?
Ja.
Ja, was haben wir denn noch Schönes zum Abschluss? Naja, ich würde noch als letzten Punkt, ich glaube, vier waren es bis jetzt, die Professionalität ausmachen, na, noch die Verfügbarkeit, Unverfügbarkeit noch mit einbringen, weil natürlich, indem ich auf eine gewisse Weise unverfügbar bin, ich eine Beziehungsdefinition natürlich bezogen auf meine Klienten machen kann, nämlich in dem Sinne von, ihr braucht etwas von mir, die Veränderungsenergie muss auf eurer Seite sein. Ich habe nicht ein Interesse daran, dass ihr euch verändert. Ihr müsst es tun. Ich bin nicht für den Erfolg verantwortlich. Das ist auch euer Job als Klienten oder Klientin. Aber ich kann euch bestmöglich darin unterstützen, dass ihr erfolgreich werdet. Also all das, wie sich die Beziehung zwischen sozusagen Beraterin und den Klientinnen definiert, und in der Beziehung liegt ja im ganz Wesentlichen der Beratungserfolg, kann ich eben durch ein gutes Maß an Unverfügbarkeit, also ich mache nicht jeden Auftrag, ich bin nicht immer da, ich mache es nicht für jedes Geld, etc., etc., ganz gut steuern. Ne? Also das ist, deshalb finde ich diesen Begriff sehr schön. Und wenn ich dann verfügbar bin, bin ich es natürlich voll und ganz. Aber es gibt eben kein grundsätzliches, ich mache alles für jedes Geld, für jeden Kunden, mit jedem Projekt etc. Weil dann einfach sozusagen die Beziehung in die falsche Richtung kippt, so wie so eine Waage. Ja? Und ich plötzlich natürlich den ganzen Erfolgsdruck, das, was am Ende rauskommt und so auf meiner Schulter lastet, was ich aber aus unserem Beratungsverständnis heraus überhaupt gar nicht steuern, bewältigen und garantieren kann. Ja. So, das heißt also, Beziehungsgestaltung durch Unverfügbarkeit wäre noch so ein
sehr schön
Punkt.
Genau, und damit eben diese komplementäre Beziehung zu setzen, ne, und zu sagen, es bringen zwar beide was ein, aber beide wollen was anderes voneinander. Ne? Das
genau,
ist eben komplementär. Ja. Und dann kreuzt man ja wie so eine Grenze. Also, ne, man hat diesen Kontrakt und sagt, okay, ich mach's. Und dann, und das finde ich auch nochmal schön, dass du es gesagt hast, dann bin ich natürlich total verfügbar. Also dann bin ich auch da und dann gehe ich auch in Beziehung und dann gebe ich alles rein, was ich eben habe.
Genau.
Damit das dann hier auch eine gute Co-Kreation wird. Genau. Ja.
Ja, genau. So ungefähr. Ne? Das ist ein tolles Thema, ne? Da kann man ja noch.
Mega. Ja.
Ich habe vorhin überlegt, was wollen wir überhaupt erzählen, aber man ist so leer und jetzt sind wir hier voll eingestiegen. Schön.
Ja, schön. Es ist manchmal wie beim Schreiben, ne? Man schreibt so los und weiß nichts. Und dann merkst du so beim Schreiben, huch.
Das habe ich aber viel geschrieben. So viel
ja, was da alles so rauspurzelt. Genau. Ja, lieben Dank, Thomas, erstmal für heute. Ich denke, wir setzen das einfach irgendwann nochmal fort.
Also, da bin ich dabei. Das macht
sehr
Spaß.
Schön.
Sehr schön. Gut, jetzt hören wir einfach auf.
Jetzt hören wir einfach auf und sagen Tschüss.
Ja, mach's gut, bis zum nächsten Mal.
Ja,
tschüss.
Tschüss.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Become Better Podcast für wirksame Führung und Zusammenarbeit. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Gefällt dir unser Podcast? Dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne und folge uns, denn das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!